Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus. Amen. Zuerst habe ich gedacht, ich habe falsch gerechnet. Als du mit deinen 1800, wie viel? 60? Ich habe nämlich 1920 zusammengezählt. Aber ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Den Bruder Roth habe ich hiermit gleich vereinnahmt. 1920 Jahre Leben als Diakonisse oder insgesamt im diakonischen Dienst. Meine Güte, was bringen Sie, Schwestern und lieber Bruder Roth, hier auf die Bühne? Das ist enorm. 1920 Jahre diakonischer Einsatz an vielen, vielen verschiedenen Stellen mit einer hohen Wirkung hinein in unsere Gesellschaft. Ich glaube, das nimmt man heute viel zu wenig wahr. Auch der Dienst der Schwestern war weithin oft ein nicht sichtbarer Dienst, aber unwahrscheinlich wirksamer Dienst, wertvoll in der Gesellschaft. Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass auch in der Gegenwart und in der Zukunft der diakonische Dienst auf dem Hintergrund einer verlässlichen und verbindlichen Gemeinschaft absolut notwendig ist. Die Formen werden sich ändern. Aber das Anliegen und der Auftrag, der wird gleich bleiben. Und Gemeinden in der Zukunft, entschuldigen Sie, wenn ich das so ein bisschen steil ausdrücke, Gemeinde in der Zukunft wird diakonische Gemeinde sein oder ziemlich überflüssig. Vielleicht ist das zu spitz ausgedrückt, aber es markiert die Herausforderungen der Zukunft. Dort, wo unsere Gemeinden keinen Mehrwert in der Gesellschaft darstellen, werden sie vermutlich nur noch für die eigenen Zwecke gebraucht. Liebe Schwestern, liebe Gäste, liebe Gemeinde, was mag aber in diesen 1920 Jahren unserer Jubilarinnen und unserem Jubilar alles verborgen liegen? Ganz vielen Menschen sind sie zum Segen geworden. Mit vielen Menschen haben sie Gottes Wort geteilt. Viele Menschen haben sie gesegnet. Heute dürfen sie empfangen. Danke, einfach auch einmal von dieser Stelle. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Dienst in 1920 Jahren. Die meisten von Ihnen werden die bereits kürzer oder länger im Ruhestand sein, oder ich habe es schmunzelnd mitbekommen, bei uns heißt das Feierabend und hier heißt das wohl auch Feierabend. Drüben auf dem Büchelberg ist das Feierabendhaus und ich grüße jetzt alle Schwestern auf dem Büchelberg ganz herzlich. Vor allem grüße ich Schwester Margarete herzlich, unsere 80-jährige Jubilarin. Meine Güte, das schaffen wir alle nicht mehr wahrscheinlich. Ich gratuliere Ihnen herzlich, Schwester Margarete. Hey. Das zählt nicht zu meiner Zeit. Ach, wissen Sie, unseren Schwestern sage ich immer wieder, feiern Sie auch den Abend. Und wie feiern Sie den Abend? Das ist ja nicht nur eine Frage für Schwestern, die einen aktiven Feierabend verbringen, sondern das betrifft ja auch alle, die nachmittags zwischen 16 und 21 Uhr irgendwann Feierabend machen. Feiern Sie den Abend? Nehmen Sie dieses Wort wahr? Ich finde es ein wunderschönes Wort. Und gerade im Feierabend dann Dinge zu entdecken, die ein Leben lang brach lagen. Eine Schwester sagte mir neulich, Ach, wissen Sie, ich freue mich so, ich konnte nie in meinem Leben ein Instrument spielen. Jetzt darf ich Fee-Harfe spielen. Und ihre Augen leuchteten. Und eine andere Schwester entdeckt, dass sie wunderschön malen kann. Und malte schon Szenen aus der Offenbarung. Was ist das schön, wenn man im Feierabend entdecken kann, was Gott in einen hineingelegt hat. Feiern, genießen, sich miteinander und aneinander freuen. Aber wie der Feierabend sich entfaltet, das wird in den Dienstjahren vorher angelegt. Meine Beobachtung ist, dass es zwischen Dankbarkeit oder sagen wir es mal zwischen Weise sein und Bitter sein oft ganz wenig dazwischen gibt. Ich erlebe Schwestern, die sind unwahrscheinlich weise. Zu denen könnte ich mich den ganzen Tag hinsetzen und einfach nur mit ihnen reden oder hören. Und dann gibt es Schwestern, die muss ich nicht jeden Tag sehen. Die sind verbittert. Weise oder bitter? Ja, aber ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, woher das auch kommen kann. Wie schön ist es aber, wenn ein Leben zur Ruhe findet und zum Frieden findet. Mit sich selber, mit seiner Vergangenheit und mit Gott. Und das ist nicht selbstverständlich. Auch im Ruhestand kann es kräftig in uns toben. Gelassenheit aber ist die Fähigkeit, in der Hand eines Stärkeren zu ruhen. Und das sind wir bei unserem Bibelwort für heute und Ihrem Jahreswort für dieses Jahr 2019. Ich aber darf zu dir kommen, denn in deiner großen Gnade hast du mich angenommen. Voller Ehrfurcht bete ich dich an in deinem Heiligtum. Was für ein Wort! Ich muss Ihnen ehrlich sagen, Hoffnung für alle ist nicht so meins, weil an vielen Stellen denke ich, das ist so komisch übersetzt. Aber dieser Vers gefällt mir aus Hoffnung für alle sehr gut. Er ist eingängig und nehmen Sie diesen Vers bitte mit. Als ich dieses Wort las in der Mail von Schwester Hella, hat mich dieses Wort gleich tief berührt. Ich darf zu dir kommen. Ich darf zu dir kommen. Wer das weiß, der lebt anders. Wer weiß, wohin er gehört, wer weiß, dass er nach Hause kommen kann, kann gelassen und zuversichtlich seinen Weg gehen. Wer weiß, wo sein Ankerplatz ist, der muss sich vor Stürmen nicht fürchten. Und das sage ich jetzt Menschen, die viele Stationen durchlebt haben und immer wieder neu anfangen mussten. Oft ganz kurzfristig, die älteren Schwestern werden das noch wissen, das Kärtchen vom Vorsteher oder Rektor, liebe Schwester, übermorgen gehen Sie an den und den Ort oder so. Bei den Jüngeren wahrscheinlich nicht mehr so. Aber oft war es ganz kurzfristig. Liebe Schwestern, wie viel Aus-, Um- und Einzüge liegen in diesen 1920 Jahren verborgen? Und wenn Sie Ihr Leben wie eine Zeitlinie vor Ihrem inneren Auge vorübergehen lassen, kommt es Ihnen dann nicht auch so vor wie bei mir? Wenn ich das tue, dann sehe ich in meinem inneren Auge eine Fieberkurve. Da gab es Hochzeiten. Aber da gab es auch ganz tiefe Stunden. Da gab es Ausschläge ganz tief nach unten. Und dann blieb die Bewegung unten. Und dann ging es langsam wieder nach oben. Und dann ging es wieder nach unten. Wie eine Fieberkurve. Wie viele Narben erkennen wir auch heute in unserem Leben, die zwar uns erinnern, aber nicht mehr schmerzen? Oder gibt es noch Wunden, die eitern? Wie gut dann zu wissen, wohin ich kommen kann. David erlebt die Dämmerung am Morgen. So empfinden wir diesen Psalm 5. Es ist ein Morgenpsalm. Und in der Morgenzeit wurde er gesprochen. Die Nacht der Vergangenheit kann mächtig sein und kann bedrängend sein. Feinde, die David hier anspricht, müssen bei uns keine Menschen sein, die uns bedrohen, oder Völker, die uns bedrohen. Feinde, von denen David spricht, das können auch Sorgen sein, Ängste, Zweifel, Nöte, Bekümmernisse sein. Deshalb bete ich gerne auch in bestimmten Situationen meines Lebens mal so einen richtigen Rachepsalm, weil ich das im Hintergrund sehe. Hier geht es nicht um irgendwelche Menschen, sondern hier geht es um die Bedrängnisse von innen und von außen. Und da kann ich schon mal sagen, Herr, bring doch diese Zweifel auch mal um. Das tut gut. Spiegelt sich darin nicht auch unsere Erfahrung, in der Erfahrung des David? Schlaflos liegen wir, vielleicht noch in der Nacht oder in der beginnenden Dämmerung. Und Sie wissen ja, wie das geht, wenn in der Nacht die Vergangenheit aufbricht. Das sind meist nicht die Hochzeiten, sondern es sind meist die tiefen Stunden, die uns bewegen und die uns durch den Kopf gehen. Und wir überlegen und grübeln und fragen, alles dreht sich durch. Eigentlich sollten wir schlafen und können es nicht. Aber im Dunkel erkenne ich keinen Weg. Die dunklen Gedanken sind aber wie ein Sog, der uns nach unten zieht, aber keinen Schritt weiterbringt. Und so klingt das Morgengebet des David. Herr, höre meine Worte, nimm auf mein Reden oder mein Seufzen. Vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott, denn ich will zu dir beten. Herr, früh wollest du meine Stimme hören, früh will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Denn du bist nicht ein Gott, dem Frevel gefällt. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen Augen. Du bist Feind allen Übeltätern. Du vernichtest die Lügner. Dem Herrn sind sie ein Gräuel, die Blutgierigen und Falschen. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich aber darf in dein Haus gehen. Durch deine große Güte und anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Furcht. Haben Sie wahrgenommen, wie David betet? Höre meine Worte, vernimm, achte, nimm wahr mein Seufzen, mein stilles Klagen. Hör auf meinen Hilfeschrei. Schawa ist der Schrei des Ertrinkenden. Ja, es gibt Situationen, da können wir nicht mehr beten. Da bleibt mir das Wort im Hals stecken. Und die Not, die nimmt mich so gefangen, dass ich einfach nicht mehr beten kann. Kennen Sie diese Anfechtung auch? Ich kenne sie von manchen unserer Schwestern. Oh, was haben die beten können einmal? Und dann gibt es Schwachheiten und man kann nicht mehr so beten wie früher. Und dann taucht die Frage auf, reicht's noch? Bin ich recht? Geht das noch? Das können tiefe Anfechtungen sein. Und dann hören Sie dieses Morgengebet des David. Meine Güte, wenn er es gemacht hat, dürfen wir es dann nicht auch machen? Dann dürfen wir Worte formulieren. Herr, höre meine Worte. Ja, und manchmal helfen auch dann Liedverse als Worte, die zum eigenen Beten wieder helfen. Aber es genügt auch das Seufzen. Es genügt das Seufzen, wenn Sie vielleicht nicht mehr können und sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Und dann hör den Hilfeschrei des Ertrinkenden. Wie gut, dass wir zu ihm kommen dürfen, egal wie es uns geht. Und wenn Sie keine Kraft mehr haben, auf ihn zu schauen, dann schaut er umso intensiver auf Sie. Entscheidend ist, David bleibt nicht bei sich selbst. David vergräbt sich in seiner Trauer und in seiner Angst nicht in sich selbst. David bleibt nicht im Dunkel, sondern erhebt den Blick zum Horizont. Und am Horizont ist der Silberstreif des Morgens zu sehen. Zu dir darf ich kommen, bei dir darf ich weinen, klagen und wenn es sein muss, auch schreien. Bei dir bin ich doch zu Hause. Und zu Hause, da darf man weinen. Das wissen auch unsere Kinder. Das macht gar nichts. Und da dürfen sie auch mal ihre Wut zum Ausdruck bringen. Ein Vater versteht doch das oder eine Mutter versteht doch das. Die verstehen sehr gut, ob ein Kind aus Bockigkeit weint oder weil es irgendetwas beklagt. Dieses Gebet ist ein Werten des Sonnenaufgangs. Dieser Psalm, ich sagte es schon, wurde zur Morgenzeit gebetet. In der Dunkelheit wurde das Opfer bereitet, das Schaf geschlachtet, das Feuer bereitet und als dann die Zinne des Tempels durch die Sonne angeschienen wurde, da wurde das Fleischstück, die Fleischstücke aufgelegt. So bauen sich auch die Verse des Psalmes auf. Zuerst die Dunkelheit und Kälte. Klage, Angst und Not ist zu spüren. Und dann kommt am Horizont der Lichtschimmer des neuen Morgens. Und es wird klarer, es wird heller und der Beter sieht seinen Weg. Und dann steht die Sonne am Himmel und strahlt ihn an und David kann nur noch beten und rufen, lass sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmst sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben, denn du, Herr, segnest die Gerechten. Du deckst sie mit Gnade wie mit einem Schilde. Ja, ein neuer Tag ist eine Gabe und Versuchung zugleich. Bald packen mich wieder Arbeit und Verantwortung. Gerade deshalb will der Beter am Tagesbeginn die Gegenwart Gottes erleben. Ihm in die Augen schauen, ihn ins Blickfeld bekommen. Martin Buber überträgt diesen Vers so treffend. Du, in seiner Übersetzung wird der Gottesname Jahwe immer mit dem persönlichen Fürwort wiedergegeben. Das hat eine bestimmte Bedeutung. Du, morgens hörst du meine Stimme. Morgens rüste ich dir zu und ich spähe. Was ist das für eine schöne Übersetzung? Gott lässt sich nicht im Vorbeigehen finden. Spähen braucht Ruhe, Beharrlichkeit und Zeit. Aber die lohnt sich. Gerade deshalb können Morgenstunden so köstlich sein. Oder die Stunden, an denen Sie spähen. Also ich kann in der Morgenstunde spähen. Ich kann aufwachen und denken, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Meine Frau denkt erst 2-3 Stunden später. Nein, so ist es nicht, aber die macht Bibellese und Spähen etwas später am Tag. Ich kann das morgens in der Frühe schon. Aber das ist nicht entscheidend, wann Sie das machen. Aber spähen Sie, hören Sie, schweigen Sie, lauschen Sie und labern Sie Gott nicht einfach voll mit Ihren Gedanken. Lassen Sie ihn zu Wort kommen. Und auf einmal wird der Silberstreif des Morgens auch in ihrem Herzen aufleuchten. Und vor mir steht das Bild der Jünger. Enttäuscht aus der Nacht kommen sie, nichts gefangen. Und dann kommt das schönste Wort im Neuen Testament. Ich habe es mir dickrot unterstrichen und angestrichen und durchgestrichen und angemalt, damit es mir entgegenleuchtet. Da heißt es nämlich so schön. Und am Morgen stand Jesus am Ufer. Das ist es. Da kommen die Jünger aus der Nacht und am Morgen steht Jesus am Ufer. Er kennt die Tränen der Enttäuschung und er kennt unsere Trauer und er kennt unsere übersprudelnde Freude. Und was sagt Jesus? Ich leg's ihm einfach mal in den Mund. Ich übertrage das einfach mal. Wissen Sie, was er gesagt hat zu den Jüngern? Kommt, mit mir geht ihr in den Morgen. Oder persönlich, komm, mit mir gehst du in den Morgen. Es lagen damals schon Fisch und Chips bereit zum Essen. Und ein Heiland voller Barmherzigkeit der auch mit Petrus seine Geschichte weiterschrieb. Jeder Sonnenaufgang, und wem sage ich das hier, gestern Abend dieser Sonnenuntergang, oh, ich wollte ja gar nicht mehr weg vom Fenster. Jeder Sonnenaufgang erinnert uns daran, aus dem Spähen wird ein Sehen, aus dem Bitten ein Bekennen, aus dem Bekennen ein Lobpreis und aus der Verzweiflung die Anbetung. Das ist das Ereignis des neuen Tages. Komm, wir gehen in den Morgen. Wer aus der Nacht zur Anbetung findet, sieht über allen Unmöglichkeiten die Größe Gottes und ordnet sie dort ein. Ja, wir könnten sogar sagen, Anbetung relativiert die Probleme. Relativieren heißt ja, aus einem alten Bezug in einen neuen Bezug setzen. Anbetung Gottes holt meine Nöte und Sorgen aus dem alten Bezug der Dunkelheit der Nacht in den neuen Bezug des Morgens und des Auferstandenen. Dann kann ich gelassen meinen Weg gehen, zitternd, aber getrost. Was immer auch hinter mir liegen mag, was immer auch in den 1920 Jahren an Höhen und Tiefen verborgen sein mag, komm, du gehst in den Morgen, sagt Jesus heute zu dir. Und das ist kein moralischer Appell, sondern der das sagt, der hat dem Tod die Macht genommen, der weiß, was Dunkelheit ist. Und als Auferstandener steht er im Morgengrauen. Vor circa 35 Jahren kam ich in eine kleine Kommunität der Straßburger Diakonissen in Horodberg. Seit dieser Zeit gehöre ich zu dieser Kommunität und komme dort nicht als Gast hin, sondern ich bin einfach ihr Bruder. Und das ist sehr, sehr schön. 6, 7 Schwestern in den Vogesen. Und immer wieder ziehe ich mich für einige Tage dort zurück zum Schweigen, zum Hören und zum Wahrnehmen und zum Spähen. Als ich das erste Mal dorthin kam, sah ich dort ein kleines Kreuz. Und das hat mich sehr berührt. Sofort als ich zu Hause war, habe ich mir Holz besorgt, Lindenholz, und aus diesem Holz dieses Kreuz für mich geschnitzt. Es ist etwas Besonderes. Es ist kein normales Kreuz. Es ist ein Auferstehungskreuz. Und das Kreuz wird nur schemenhaft angedeutet. Nur schemenhaft angedeutet. Und auf dem Hintergrund, auf dem Vordergrund des Kreuzes, da ist der Auferstandene eingeschnitzt. Es ist der Auferstandene, es ist kein Kruzifix. Der Lichtglanz um sein Haupt und die segnenden Hände, die kommen uns entgegen an diesem Kreuz. Und es ist mir jeden Morgen, seitdem steht es auf meinem Schreibtisch oder in meiner kleinen Hauskapelle, und es ist mir, wenn ich das Kreuz ansehe, als wenn Jesus mir entgegenkommt und sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Mit mir gehst du in den Morgen hinein. Was ist das für eine Botschaft? Ich habe Ihnen so ein Kreuz gestern noch gemacht und will Ihnen dieses Kreuz gerne auch hier lassen, aber mit etwas Besonderem. Ich schenke dieses Kreuz, wem soll ich es schenken? Schwester Hella, mit ihr hatte ich Kontakt. Schwester Hella, Ihnen schenke ich dieses Kreuz für maximal eine Woche. Nach einer Woche sehen Sie es nämlich nicht mehr. Da haben Sie sich schon vielleicht dran gewöhnt. Ich habe mich auch nach 35 Jahren noch nicht dran gewöhnt. Aber dieses Kreuz hat noch eine andere Bedeutung. Während dieser Woche kommt Ihnen vielleicht irgendeine Schwester, die dieses Kreuz jetzt nötig hätte. Und dann stellen Sie es einfach vor die Tür. Keine große Andacht halten. Einfach vor die Tür stellen. Und dann, liebe Schwester, dann nimm dieses Kreuz und stell dieses Kreuz eine Woche, längstens, auf deinen Schreibtisch oder Tisch oder Nachttisch oder nebens Bett. Und dann überlegen Sie, wer könnte diese Botschaft gebrauchen? Komm, komm, mit mir gehst du in den Morgen. Ich lebe und du sollst auch leben. Dann geben Sie es weiter. Wissen Sie, wie das heißt? Das nennt man Random Acts of Kindness. kommt aus Amerika. Random Acts of Kindness ist das Gegenstück von Random Acts of Aggression. Das heißt, so andauernde Fortfolge von Aggression, eine Aggression zeugt die andere Aggression. Und da haben kluge Leute überlegt und gesagt, da machen wir gerade was anderes draus. Random Acts of Kindness. Sie können das übrigens auch machen, wenn Sie morgen wieder in Ihre Firma gehen. Nehmen Sie ein kleines Blumensträußchen mit und schenken Sie Ihrer Mitarbeiterin dieses Blumensträußchen mit kleinem Väschen, damit sie keine Vase suchen muss, aber nicht für eine Woche, sondern für eine Stunde den Blumenstrauß. Und dann sagen Sie, nach einer Stunde schenken Sie bitte den Blumenstrauß weiter. Was glauben Sie, was in Ihrer Firma passiert? Was glauben Sie, was vielleicht unter den Schwestern passieren könnte? Wenn so ein Random Acts of Kindness, eine Folge, eine Kette von Freundlichkeiten, von Gütigkeiten durch die Zimmer langsam gehen könnte. Komm, mit mir gehst du in den Morgen. Nehmen Sie es mit. Ich aber darf zu dir kommen. Denn in deiner großen Gnade hast du mich angenommen. Voller Ehrfurcht bete ich dich an in deinem Heiligtum. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.